Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
Finfluencer und Social Media. Warum interessieren sich junge Menschen plötzlich für Aktien? Financial Influencer, die sogenannten Finfluencer, erreichen Millionen vorwiegend junge Menschen auf Instagram, TikTok und Co. Sie beeinflussen damit die Investmententscheidungen einer ganzen Generation und ändern aber auch gleichzeitig die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Kunden und Investorinnen kommunizieren. Zu Gast bei mir heute im Campus Talk ist Monika Kovarova. Monika Kovarova-Simacek ist Studiengangsleiterin des Masters Digital Business Communications an der FH St. Pölten. Hallo Monika.
Hallo.
Und ebenfalls zu Gast ist ein Absolvent dieses Studiengangs, Jan Müllner. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Ihr habt gerade gemeinsam eine groß angelegte Studie zu Finfluencern durchgeführt und darüber sprechen wir heute quasi brandaktuell, diese Datensätze am Tisch, dieses Thema. Zunächst müssen wir, glaube ich, ein paar Fachbegriffe erklären. Ich glaube, wir wissen alle, was InfluencerInnen sind, die meinungsbildend mit vielen Followern auf Social Media unterwegs sind. Jan, was sind denn jetzt Financial InfluencerInnen?
Wie es der Name schon sagt, sind Financial Influencer eben Influencer zum Thema Finanzen. Sprich, im Endeffekt sind es genauso wie Influencer Blogger, die sich mit einem Thema auseinandersetzen und in diesem Fall eben Finanzen. Das kann ganz allgemein anfangen, dass sich mit Fragen auseinandergesetzt wird, wie mache ich mein erstes Investment, wie spare ich im Alltag, wie kann ich fürs Alter vorsorgen. Es kann aber auch sehr spezifisch werden und dann sehr genaue Themen im Finanzbereich betreffen, wie Kryptowährungen, wie technische Aktienanalyse oder sonstige Themen am Kapitalmarkt.
Die haben jetzt einen mächtigen Einfluss. Laut einer Studie sind nämlich unter 30-jährige Menschen, also deutlich jünger als ich, diejenige Altersgruppe, die den größten Zuwachs am Kapitalmarkt haben, also die sich jetzt Aktien und Aktienpakete kaufen. Liegt das daran, Monika, oder woran liegt das generell?
Ich würde sagen, nicht nur. Es ist tatsächlich seit 2018 ungefähr zu beobachten, dass die jüngeren Generationen ihren Weg auf den Kapitalmarkt gefunden haben. Also wenn man sich zum Beispiel die Zahlen anschaut zu Aktionärszuwächsen, dann sind die stärksten Zuwächse genau unter den Jüngeren, also unter den 18- bis 34-Jährigen. Und dieser Trend, der hat sich tatsächlich die letzten, ja, so 3-4 Jahre fortgesetzt und ich würde es an den Motiven festmachen. Also es ist oft ein Vorurteil, dass die Jüngeren eher zocken wollen, schnell reich werden wollen. Das hat bis jetzt keine Studie bestätigt. Also die Jüngeren wollen tatsächlich Vermögen aufbauen, für die Pension vorsorgen und naja, da sind halt die Möglichkeiten beschränkt. Also wenn man jetzt zurückblickt, dann waren die klassischen Formen des Vermögensaufbaus, das Sparen eigentlich aufgrund der Nullzinspolitik kaum möglich. Also hat es für diese Generation Alternativen gebraucht, die haben sie gesucht und die haben sie gefunden. Und ich glaube, den Kapitalmarkt haben sie schon auch gefunden, weil der Zugang zum Kapitalmarkt leichter geworden ist durch Digitalisierung, durch Social Media. Man geht nicht mehr zur Bank, sondern man interagiert, tauscht sich aus eben mit Finfluencern oder mit Neobrokern oder folgt anderen, wo man sich eben anschaut, wie ist ihre Veranlagungsstrategie. Und das sind alles Phänomene, die eben genau diese Entwicklung eigentlich begünstigt haben. Und dann kam so als einmaliges Phänomen noch die Pandemie dazu. Also da waren die Einstiegskurse im Frühjahr 2020 sehr günstig und man war zu Hause und hatte Zeit, sich mit genau diesen Themen auseinanderzusetzen.
Das heißt, man geht nicht mehr an die Börse und winkt, wenn man was kaufen will, so wie man es in den alten Filmen so sieht, sondern das ist alles digital. Ich komme noch aus einer Generation, uns wurde gesagt, machen Bausparer und passt schon. Und wenn das Wort Aktien gefallen ist, war man so, Risiko. Das heißt, dass Bausparer nichts bringen, zumindest nicht im Positiven, da kriegt man jetzt nichts dazu. Das wissen wir mittlerweile alle, glaube ich. Aber haben Aktien bei der jungen Generation auch so ein bisschen dieses Risikobehaftete verloren, das man sich davor fürchtet?
Das würde ich nicht sagen. Auch wenn wir fragen, ob die Personen risikoaffin oder risikoavers sind, dann sind die gar nicht so risikoaffin. Also sie sind sehr vorsichtig. Sie verteilen auch ihr Portfolio Sie investieren nicht nur in eine einzelne Aktie, sondern in eine Vielzahl von Aktien oder eben in Fonds oder ETFs. Das ist auch eine sehr beliebte Form. Und für diese Generation sind zum Beispiel auch Krypto natürlich ein Thema. Die sind da quasi in diesen Hype hinein geboren worden, sind damit aufgewachsen und haben weniger Berührungsängste als Ältere. Aber es ist sicher nicht die priorisierte Veranlagungsform. Und was man schon auch beobachten kann, dass das Wissen deutlich besser und stärker ausgeprägt ist, als es bei den früheren Generationen der Fall war. Weil das Wissen auch da ist, leicht verfügbar ist. Und weil man offenbar auch, und das ist auch den Finfluencern zu verdanken, einen Weg gefunden hat, wie man das Interesse für den Kapitalmarkt weckt.
Da kommst du jetzt ins Spiel mit deiner Masterarbeit, mit deiner Studie, Jan. Du hast dir die Follower von Financial-InfluencerInnen angesehen. Kannst du mal so dein Studiendesign erklären, was du da gemacht hast?
Also im Grunde genommen haben wir eben versucht, möglichst viele FollowerInnen und Follower von Financial-Influencern zu befragen. Das haben wir über verschiedene Wege gemacht. Teilweise direkt die FollowerInnen und Follower angeschrieben, teilweise die Finfluencer gefragt, ob sie die Studie teilen können, was auch einige gemacht haben. Und dadurch haben wir eben ein Panel von ein paar hundert Personen dann erreicht, von ein paar hundert Followern. Und die haben wir eben dann dazu befragt, eben, wie sie den Einfluss von Finfluencern auf ihre Investmententscheidungen einschätzen, wie sie sich generell über Aktien informieren und wie sie ansonsten auch Social Media für Finanzthemen nutzen.
Kannst du mal so die Studienergebnisse kurz zusammenfassen?
Also das spannendste Ergebnis ist wahrscheinlich, dass etwa die Hälfte der befragten Follower schon einmal investiert hat aufgrund eines Finfluencers, also aufgrund einer Empfehlung, aufgrund einer Analyse. Zudem ist diese Generation, sind die Follower sehr viel auf Social Media unterwegs, die meisten wirklich über eine Stunde pro Tag auf Instagram, alle paar Stunden in der App quasi. Aber sie sind keineswegs jetzt irgendwelche Zocker, kurzfristig orientierte Investoren, sondern sie haben alle diesen langfristigen Horizont, diesen langfristigen Vermögensaufbau und die finanzielle Unabhängigkeit als oberstes Ziel.
Das ist korreliert mit dem, was die Monika gesagt hat.
Genau,
es geht nicht ums Zocken. Ja?
Also, ganz genau.
Genau. Das waren quasi so die herausstechenden Ergebnisse. Damit ich mir das vorstellen kann, für mich, ich verwende Insta nicht so oft. Für mich ist Instagram etwas, wo ich ein Foto poste und dann sind nur ein paar wenige Zeilen drunter oder ein Meme. Wie kann ich da eine finanzielle Information reinpacken?
Man muss sagen, im Vergleich zu Influencern anderer Bereiche sind es wahrscheinlich auch textlastigere Posts. Also es gibt durchaus dann Posts, wo beispielsweise 10 Bilder aneinandergereiht sind, die alle auch relativ viel Text darauf haben, um eben die Information zu verpacken. Es geht aber auch einfach, teilweise sind es auch einfach Reels oder eben Videos in der Story, wo einfach dann darüber gesprochen wird, was sich gerade tut. Wenn zum Beispiel jetzt irgendein Unternehmen Zahlen veröffentlicht hat und so, wie man das jetzt interpretiert, ob man das erwartet hat, wie sich das jetzt auswirkt. Oder es werden auch dann, wenn jetzt irgendein Ereignis auftritt auf den Finanzmärkten, werden auch teilweise Memes dazu gepostet, um diesen Sachverhalt quasi unterhaltsam zu zeigen.
Das heißt, es geht auch um Infotainment, das ist schon eine Mischung, ne? Also es soll schon auch unterhalten. Ganz genau. Welche Backgrounds haben diese FinfluencerInnen jetzt? Sind das FinanzexpertInnen, die da irgendwas studiert haben, so wie du, und sich bestens auskennen, oder machen die das als Hobby? Was weiß man über die?
Das ist tatsächlich etwas schwierig. Da ist die Bandbreite sehr groß. Es geht von Finfluencern, die kaum etwas über ihre Vergangenheit preisgeben, die auch vielleicht gar nicht so viel Erfahrung haben oder eben einfach nur privat seit wenigen Jahren investieren, bis hin auch wirklich zu Personen, die jahrelang tätig waren, entweder in der Finanzforschung oder auch in Banken oder in Investmentfirmen. Und ja, das ist also ein ganz breites Spektrum. Und da muss man dann quasi auch etwas aufpassen beim Folgen und beim Rezipieren der Information, dass man auch darauf schaut, okay, wie vertrauenswürdig ist die Information jetzt und wie viel Expertise hat die Person wirklich.
Und wie viele Follower haben die so? Kannst du ein Beispiel nennen?
Die größten im deutschsprachigen Raum haben über 100.000. Ich glaube, da reden wir von knapp 300.000 derzeit beim größten Account, ein paar andere auch im sechsstelligen Bereich. Aber es gibt auch sehr viele dann, die eben, sag ich mal, monothematisch unterwegs sind, also sich auf ein Thema fokussieren und dabei auch mit, sagen wir jetzt mal, 5.000 bis 10.000 oder 20.000 Followern da in dem Bereich sehr erfolgreich sind.
Ich sehe da der letzte Punkt, den du abgefragt hast, nur 6% interessieren sich für Webinare und Coachings. Das heißt, Geld machen können die dann zumindest mit den Followern nicht, ne? Dass sie dann irgendwas anbieten.
Das wird oft versucht, wird aber nicht sehr gut angenommen. Nein?
Ja.
Also ich glaube, das meiste Geld wird dann tatsächlich über Affiliate-Marketing und über Links gemacht. Aber die direkten Angebote von Coachings, die werden nicht sehr gut aufgenommen.
Du hast ja auch gesagt, im Vorgespräch könnte auch damit zusammenhängen, dass die Finfluencer ja nicht die einzige Informationsquelle für diese jungen Menschen sind. Die informieren sich jetzt nicht nur auf Instagram über den Kapitalmarkt.
Genau, ja. Social Media ist zwar für die Follower doch sehr wichtig. Ich glaube, an dritter Stelle ist es bei der Wichtigkeit der verschiedenen Medien gewesen, aber Finanzportale und Geschäftsberichte sind auch noch darüber. Sprich, auch wenn Social Media sehr wichtig ist, informieren sie sich doch dann bei den wichtigsten Quellen, bei den Unternehmen direkt oder eben bei diesen Webseiten, bei den Finanzportalen, die all die Informationen kompakt zusammenfassen.
Mhm. Monika, ich kenne jetzt so die Expertinnen und Experten abseits von Social Media als Finanzjournalistinnen zum Beispiel, ja, also die dann einen Einstieg im Fernsehen machen oder auf einem Finanzportal schreiben. Ist das jetzt eine Konkurrenz für die oder ein Zusatzangebot?
Ich würde sagen, eher ein Zusatzangebot. Also möchte ich an das anknüpfen, was der Jan gesagt hat. Die jüngere Generation ist da nicht in dieser Finfluencer-Bubble gefangen, sondern es ist eine Informationsquelle von vielen. Man geht eben auch auf Finanzportale, wo ja auch durchaus Finanzjournalisten, Finanzjournalistinnen tätig sind. Ich glaube, es geht eher darum, über welche Kanäle und über welche Formate man versucht, diese Zielgruppe zu erreichen. Das kann ja durchaus auch ein journalistischer Content sein, der dann quasi auch institutionalisiert ist, wo ein Medienhaus dahinter steckt. Aber mit einer Printzeitung wird man diese Generation, und ich muss auch ehrlich sagen, auch meine Generation, nicht mehr erreichen. Da muss man definitiv online gehen. Und das ist auch der Vorteil der Finfluencer und Finfluencerinnen, dass sie den Content so verpacken, dass sie damit die Zielgruppe sehr gut erreichen, weil die hauptsächlich den Content auf Smartphones abruft, on the go rezipiert. Das heißt, es muss eben so verpackt sein, dass es auch auf diesen Devices leicht und ohne Medienbrüche, ohne Störfaktoren leicht abrufbar ist. Es darf nicht zu mühsam sein. Der Jan hat vorhin erwähnt, eben, dass Geschäftsberichte nach wie vor ein Thema sind. Ja, sind sie. Die Frage ist nur, wie kommt man zu dem Geschäftsbericht? Wie kommt man auf den Umstand, dass es einen Geschäftsbericht gibt? Ja? Und da ist Social Media schon auch sehr nützlich, quasi als Lotse zu der eigentlichen, auch rechtlich geprüften Quelle zum Beispiel, die dann schon von Belang ist. Und auch wenn wir uns anschauen zum Beispiel, welche Geschäftsberichte diese Zielgruppe präferiert, dann geht eben auch aus dieser besagten Studie klar hervor, Online-Geschäftsberichte stehen definitiv vor PDF-Berichten. Ein PDF-Bericht auch zu machen ist zu mühsam, ich kann drinnen nicht wirklich gut suchen, er ist auch nicht auf Google Search wirklich gut auffindbar. Ich kann hier nicht interaktiv den Content anbieten, ich kann auch nicht interaktiv den Content rezipieren. Das ist das, was man sich erwartet, was man auf Social Media gewohnt ist. Und wenn wir schon über die jüngere Generation sprechen, die ist nicht nur Digital Native oder die sogenannten Digital Natives, über die wir sprechen, sondern die Jüngeren, die 14- bis 26-Jährigen, sind auch die Social Media Natives. Das kommt noch hinzu. Also die sind eine permanente Vernetzung gewohnt, so wie es keine Generation bis dahin eben gewohnt war. Und das muss man in der Aufbereitung der Informationen berücksichtigen.
Mhm.
Auch wenn es einem so erscheint, dass das noch die jüngere Generation ist, die vielleicht noch nicht so viel Relevanz hat, auch für Unternehmen, sie wird kommen und sie werden ihre Kommunikationsmuster nicht verändern.
Wie gehen die Unternehmen mit diesen Veränderungen um?
Also Finfluencer zeigen ihnen jedenfalls vor, wie man es machen kann, wie man diese Zielgruppe gut erreicht. Der Jan hat vorhin die Followerzahlen erwähnt, die sprechen eigentlich für sich. Man muss schon auch erwähnen, dass das Finfluencer und Finfluencerinnen ein bisschen leichter haben, nicht? Infotainment ist als Stichwort gefallen. Klar, sie können den Inhalt auch sehr unterhaltsam verpacken. Das wird auch gesucht, das wird auch gerne gelesen und wahrgenommen. Und da sind Unternehmen oder auch Banken zum Beispiel ein bisschen eingeschränkt. Die müssen natürlich auch gesetzliche Anforderungen erfüllen, die ihnen genügen. Und da muss man einen Weg finden. Das ist aber durchaus machbar und das zeigen ein paar wenige Unternehmen schon vor. Also sie schaffen es, dass sie alles rechtlich so abwickeln, wie es gefordert und erforderlich ist. Aber das tun alle. Das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Da hebe ich mich von der Konkurrenz nicht ab. Da erreiche ich nicht mehr Personen, nicht mehr Investoren als die anderen. Da muss ich tatsächlich einen anderen Weg suchen. Und ein paar wenige haben es eben auch heutzutage schon vorzeigen können, dass es geht. Und die bedienen sich Social Media in einer sehr, sehr guten Art und Weise, indem sie zum Beispiel den Geschäftsbericht nehmen als sogenanntes Referenzbuch und den Content, und da gibt es wirklich zu Genüge an Content in so einem 300-Seiten-Konvolut, dann in kleinen Portionen über das Jahr verteilt kommunizieren. Auch das Bebildern, Bild, zum Beispiel Images und Bildsprache sind auch für diese Generation extrem wichtig und das kann ich halt mit den klassischen Formaten nicht wirklich bedienen. Also ja, ich sehe das schon so, dass sie auf Social Media müssen, dass sie ihren Weg finden müssen. Es ist doch ein gewisser Wettbewerb um Zeit, um Aufmerksamkeit und auch um die Deutungshoheit. Nicht? Also wenn die Finfluencer sich dann zu einer bestimmten Aktie, zu einem bestimmten Unternehmen, zu einer bestimmten Branche und ihren Entwicklungspotenzialen äußern, dann haben sie schon einmal ein Frame gesetzt. Und der ist da. Das ist so die mediale Wirklichkeit. Und da ist so die Frage aus der Perspektive des Unternehmens, wie kann ich eigentlich diese Wahrnehmung noch beeinflussen?
Jan, können sich die Unternehmen diesen Trend der FinfluencerInnen auch zunutze machen? Gibt es da Kooperationen? Gibt es da schon so Ansätze?
Das können sie sich auf jeden Fall. Es gibt allererste Ansätze in sehr geringem Maße. Es gibt bereits erste Unternehmen, die da kooperieren, die beispielsweise einen Young Shareholders Day veranstalten und da dann auch Finfluencer live vor Ort haben, die dann quasi auch im Rahmen eines Q&As Frage und Antwort stehen. Und auch andere Kooperationen werden bereits getestet. Es ist aber noch ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr neues Feld. Also da werden gerade die ersten Schritte getätigt von den Unternehmen.
Kurz vielleicht noch einen Satz, falls wir eifrige Zuhörerinnen haben, die sich so gerne Tipps wünschen würden. Ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, hey, sag mir, welche Aktien soll ich kaufen, in was soll ich investieren? Das geht nicht, oder? Oder gibt es irgendwelche allgemeinen Tipps, Kryptowährungen, ja, nein, Aktienbündel, ja, nein. Was könnte man auf diese Frage antworten?
Ich finde, da gibt es keine universell richtige Antwort. Es kommt sehr stark auf das eigene Risiko drauf an, wie riskant will man handeln und wie ist der Zeithorizont, also wie lange hat man Zeit zum Investieren? Wann braucht man das Geld wieder?
Genau. Ich würde es vielleicht auch ergänzen, man könnte und sollte idealerweise das Risiko streuen. Und gerade vor dem Hintergrund der doch merkbar steigenden Inflation, vielleicht auch der drohenden Hyperinflation, hat sich in der Vergangenheit immer wieder Gold zum Beispiel als gute Investitionsmöglichkeit bewährt. Das hat immer den Wert gehalten. Also ich habe zum Beispiel in meinem Portfolio immer wieder auch Gold und habe immer wieder dafür gesorgt, dass ein fixer Bestandteil meines Ersparten ist. Neben anderen Aktien, früher auch Anleihen, jetzt zahlen sie sich nicht mehr so aus. Also es ist bei mir relativ weit gestreut, entspricht auch meinem Naturell. Ich bin da durchaus risikoavers, wenn man so möchte, und lege eher vorsichtig und auf lange Zeiträume ausgelegt an.
Naja, aber immerhin mit dem Gold habe ich doch einen konkreten Tipp herausgelockt. Gut, wer sich jetzt interessiert für das Thema und während des Podcasts auch draufgekommen ist, das wäre vielleicht was für mich. Es gibt an der FH St. Pölten einen Studiengang. Monika, du bist Studiengangsleiterin. Das ist der Masterstudiengang Digital Business Communications. Und Jan, du hast ihn gerade absolviert. Ich glaube, vor 2 Wochen jetzt die Prüfung. Gratuliere erstmal. Kannst du mir aus deiner Sicht jetzt des Absolventen sagen, was lernt man da? Worum geht's?
Man lernt vieles. Vorrangig habe ich vor allem die Investor Relations Inhalte mitgenommen. Sprich, man ist bestens aufgestellt, um in der Welt der Unternehmenskommunikation, vorrangig eben der Investorenkommunikation, bestehen zu können, um die nötigen Handwerke zu lernen und das dann auch gekonnt umzusetzen. Und zudem hat man auch viele Kontakte gleich geknüpft während des Studiums, durch Vortragende, durch diverse Events, und das ist sicherlich eine sehr gute Basis dann, um dann ins Berufsleben einzusteigen.
Mhm. Monika, willst du noch was hinzufügen?
Also ich freue mich sehr über diese Beschreibung. Das ist auch unser Ziel. Es ist uns tatsächlich wichtig, dass wir thematisch Unternehmenskommunikation, Finanzkommunikation, Investor Relations, aber auch schwerpunktmäßig Nachhaltigkeitskommunikation fokussieren. Das sind auch so die Zukunftsthemen in diesem Bereich. Der Studiengang ist berufsbegleitend, sehr praxisorientiert. Das, was mir in dem Studiengang wichtig ist, ist, dass ich die Studierenden nie fragen, wozu brauche ich es, sondern dass es klar ist, dass es kommuniziert ist und dass es immer auch diesen Bezug zur Praxis gibt und dass man schon während des Studiums, eben wie der Jan gesagt hat, diese Vernetzungsmöglichkeit hat. Also wir fahren zu Konferenzen, sind bei Exkursionen mit dabei und auch die Vortragenden, die aus Unternehmen kommen, die genau diese Themen in Unternehmen oder in Agenturen bespielen, sind sicher eine gute Vernetzungsmöglichkeit.
Alle Infos auf unserer Website fastp.ac.at. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Interview, für eure Zeit. Monika Kovarova-Simacek, Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Und auch an dich, Jan Müllner. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.